Deutschlandfunk Kultur. Die Reportage.
Menschen mit heller Haut und Sehproblemen infolge eines Gendefekts, Frauen und Männer also, die an Albinismus leiden, gelten in vielen afrikanischen Staaten als verflucht, werden diskriminiert und in der Schule gemobbt. Der Aberglaube, dass ihren Körperteilen magische Kräfte innewohnen, führt dazu, dass Jagd gemacht wird auf ihre Hände, Augen und Geschlechtsteile. Betroffene also in ständige Angst um ihr Leben fürchten müssen. Über eben so ein Leben in Isolation und Angst erzählt die eindringliche Geschichte unseres Reporters Thomas Kruche. Er hat eine junge Frau und Aktivistin in Sambia getroffen, die wir in unserer Geschichte Susan nennen.
Geh zu Helen, hat Susan gesagt.
Ja, ja, hey.
Sie erzählt ihr, was in Sambia Menschen mit der falschen Hautfarbe geschieht.
It was just around 21. That's when I heard the knock at the door. They pretended to be policemen.
Es war 9 Uhr abends, als es klopfte an unserer Tür. Wer da? Fragte ich. Polizei. Ich öffnete und 4 Männer standen vor mir. Einer zog mich aus dem Haus, die anderen rannten in das Zimmer, wo mein Sohn und meine Tochter schliefen. Wir suchen Drogen, sagte der Mann, der mich festhielt. Wo habt ihr sie versteckt? Hier gibt es keine Drogen, schrie ich. Sei leise, sonst erschieße ich dich, sagte der Mann. Und dann hörte ich meinen Sohn schreien. Mami, Mami, sie haben Jemima die Hand abgeschnitten.
So, I just heard him. He screamed, oh, Mami, they have cut off my sister's hand.
Die 2-jährige Jemima, die die Attacke gerade so überlebte, hat die falsche Hautfarbe. Sie ist das weiße Kind einer schwarzen Mutter. Chunga, eine Armensiedlung in Lusaka, Hauptstadt Sambias im südlichen Afrika. Unter Holzverschlägen verkaufen Frauen Tomaten, Bohnen und Maniok, gebrauchte Kleider und Plastikgeschirr. Männer schreinern Särge und schweißen Schubkarren. Durch ein Gittertor betrete ich einen rechteckigen Hof, umgeben von Betonhütten. Kinder spielen in grauem Sand, Mütter waschen Kleider. Vor einer Hütte sitzen 3 junge Frauen, gekleidet in bunte Wickelröcke und T-Shirts. Susan, ihre Schwester Naomi und eine Freundin, die wir Rebecca nennen. 3 Frauen mit der Hautfarbe der kleinen Jemima, mit Albinismus. Ihnen fehlen Melanine, Pigmente. Ihre Haut, Haare und Augen sind extrem hell. Sie sind sehbehindert. Albinismus ist ein Gendefekt, der rezessiv vererbt wird. Das heißt, nicht in jeder Generation kommt ein Kind mit Albinismus zur Welt. In Sambia seien mehr Menschen betroffen als in Europa, hat Susan erklärt. Einer von 2000. Menschen, die auffallen in Schwarzafrika, wo wenige die Ursachen von Albinismus kennen. Die Folge? Verwirrung. Wie kann eine schwarze Frau ein weißes Kind gebären? Dahinter muss Böses stecken. Angst verbreitet sich. Sie bringt Gerüchte hervor, Diskriminierung, von Aberglauben befeuerte Aggression. Im Schatten ihrer Hütte sitzen die jungen Frauen auf niedrigen Hockern. Susan, sorgsam geflochtenes blondes Haar, große hellblau schimmernde Augen, die in die Ferne zu blicken scheinen. Rebecca, langes, störrisch aufragendes Haar, zitternde Pupillen hinter fast geschlossenen Lidern, ein sogenannter Nystagmus. Naomi, blind auf dem linken Auge, still, wie in sich versunken. Ihr Leben und das ihrer Schwester Naomi hätte mit Liebe begonnen, erzählt Susan. Den Eltern sei ihre Hautfarbe egal gewesen. Sehr früh jedoch starb der Vater. Naomi kam zur Oma, Susan in die neue Familie der Mutter, wo 3 Stiefgeschwister und der Stiefvater ihr das Leben zur Hölle machten.
Nie tranken sie aus einer Tasse, die ich benutzt hatte. Sie aßen auch nicht mit mir am Tisch. Ich sei verflucht, sagten sie, und sehe aus wie ein Gespenst. Tatsächlich fühlte ich mich auch nicht wie ein richtiger Mensch. Und wenn ich das meiner Mutter erzählte, begann sie endlosen Streit mit dem Stiefvater. Und ich war die Ursache.
Ihre Mutter habe sie gleich nach der Geburt von sich gestoßen, berichtet Rebecca. Sie sei das Kind eines weißen Mannes, habe der Vater gesagt. Er habe sich eine andere Frau gesucht, aber immerhin das Kind mitgenommen. Es folgte, wie bei Susan, Terror in der Stieffamilie.
When they served food
on the dining table, they would serve me in the kitchen down.
Wenn sie sich zu Tisch setzten, schickten sie mich zum Essen in die Küche. Und früh morgens weckten sie mich. Ich solle putzen. Ständig warfen sie mir hässliche Worte an den Kopf und spotteten über meine zitternden Pupillen. Kam dann abends mein Vater von der Arbeit, sagte die Stiefmutter, ich hätte dies oder jenes getan. Und der Vater schlug mich, ohne zu fragen, was tatsächlich geschehen war. Irgendwann hasste ich ihn. Er war doch mein Vater. Und trotzdem versuchte er nie, mich zu verstehen. Mit vielleicht 7 fing ich an, fast jede Nacht zu weinen und zu grübeln. Warum hat mich meine Mama im Stich gelassen? Zuletzt habe ich sie an meinem 9. Geburtstag gesehen. Sie kam rein, drückte mir eine Karte in die Hand, sagte herzlichen Glückwunsch und ging.
Die Schule wird zu einer weiteren Herausforderung für Rebecca.
At school, I was the only one with albinism.
In der Schule war ich das einzige Kind mit Albinismus und musste hinten sitzen. Wenn ich dann sagte, von dort aus sehe ich nichts, war die Antwort der Lehrerin, reiß halt die Augen auf, dann siehst du alles. Manchmal wollte ich gar nicht mehr zur Schule gehen. Denn wenn ich nicht sehe, was an der Tafel geschrieben steht, was bringt mir dann der ganze Unterricht?
Susan durfte vorn sitzen. Aber wie Rebecca konnte auch sie die kleingedruckten Texte der Lehrbücher kaum entziffern. Und ihre Lehrer waren überfordert mit einem Kind mit Albinismus in einer 60-köpfigen Klasse. Susan bereitete die alltägliche Ausgrenzung fast körperliche Schmerzen, sagt sie.
Meine Klassenkameraden wollten nie mit mir zusammen sein. Sie schlossen mich aus von allen gemeinsamen Aktivitäten. Einmal, das weiß ich noch, spielten wir Fußball, als die anderen Kinder plötzlich wie panisch von mir wegrannten und schrien, du siehst aus wie ein Geist. Weinend lief ich damals nach Hause und erzählte alles meiner Mama. Meine Mama sagte dann, die anderen Kinder sind nur neidisch auf dich, weil du aussiehst wie Jesus Christus, der ist genauso weiß wie du. Warum aber laufen dann die anderen Kinder vor mir weg, fragte ich. Mit Jesus wollen doch alle Menschen zusammen sein.
Susan ist damals 13 und will nicht nur Trost. Sie will nicht weiter diskriminiert werden und beschließt zu kämpfen.
When I reached somewhere in grade 8, because of the hate, the anger in me.
Als ich in der 8. Klasse war, hatten sich Wut und Hass derart in mir aufgestaut, dass ich beschloss, keinerlei Diskriminierung mehr hinzunehmen. Und immer, wenn mir jemand blöd kam, schlug ich jetzt den Betreffenden, egal ob Junge oder Mädchen.
In der 9. Klasse bricht Susan die Schule ab. Und?
Because of the same situation, the discrimination and the endless fights between my stepfather and mom.
Wegen des Terrors daheim und weil mein Stiefvater und meine Mutter dauernd wegen mir stritten, ging ich weg von zu Hause. Nach kurzer Zeit war ich dann mit gerade 15 schwanger. Ich hatte halt eine Schulter gesucht, an der ich mich ausweinen konnte. Jemanden, der zu mir gehörte. Liebe.
Doch als der Vater des Kindes erfährt, dass Susan schwanger ist, droht er ihr. Für einen Moment schließt Susan die Augen und ballt die Fäuste.
Er sagte, auf mir liege ein Fluch, den ein Kind noch verdoppeln würde. Ich müsse abtreiben. Und wenn ich ihn je als Vater des Kindes erwähnte, würde er mich umbringen. Anschließend würde er mich auf dem Hof seines Hauses verscharren. Und niemand würde nach mir suchen.
Weil ja Menschen mit Albinismus angeblich nicht sterben, sondern einfach verschwinden, wie Gespenster. Allen Drohungen zum Trotz jedoch weigert sich Susan damals abzutreiben.
Ich verkaufte dann auf der Straße Eislollis, um ein bisschen Geld zu verdienen für Babykleidung. Aber dieser Mann verfolgte mich. Und sobald er mich irgendwo mit meinem Eimer Lollis auf dem Kopf erblickte, stürmte er auf mich zu, stieß mich mit aller Gewalt zu Boden und ging weiter. Im 8. Monat war ich damals, mit einem dicken Bauch. Und ich fragte mich, warum hasst mich dieser Mann so sehr, obwohl ich doch niemandem seinen Namen genannt habe? Und die Leute denken, ich hätte mit vielen Männern geschlafen und wüsste nicht, wer mich geschwängert hat.
Später hat ein Freund Susan erzählt, der Mann habe nur ausprobieren wollen, wie es ist, mit einer verfluchten Frau Sex zu haben. Susan jedenfalls bekommt ihr Kind und gibt es zu ihrer Mutter, die sich vom Stiefvater getrennt hat und schwer krank ist. Susan selbst lebt eine Weile auf der Straße, bis John Chiti sie findet.
Okay, come in. Okay, tu mami capo.
Chiti, 38 Jahre alt, glatt rasierter Kopf, dunkle Sonnenbrille, hat ein Büro im dritten Stock des Erziehungsministeriums, eines Zweckbaus inmitten zahlreicher Hochhäuser im Zentrum Lusakas. Sambias Präsident hat ihn zum Commissioner ernannt, zum Mitglied eines Aufsichtsgremiums für das nationale Schulwesen. Chiti, ein Mann mit Albinismus, zählt gleichwohl zu den prominentesten Persönlichkeiten Sambias. Das war ihm keineswegs in die Wiege gelegt. Nach seiner Geburt verließ der Vater die Mutter. In der Schule wurde er diskriminiert. Er vereinsamte nur deshalb nicht völlig, weil er fantastisch singen konnte. Und dann hatte John Chiti ein Schlüsselerlebnis.
At school, we had this bully, a big guy, whom we used to fear.
Wir hatten diesen Raufbold in der Klasse, einen muskulösen Kerl, vor dem alle Angst hatten. Eines Tages aber, als ich mit Freunden ein Lied sang, sah ich, wie dieser Raufbold dazu tanzte. Ein geiles Lied, sagte er. Und in diesem Moment entdeckte ich die Kraft der Musik. Wenn ich mit meiner Musik diesen gewalttätigen Kerl zum Tanzen bringe, dann kann ich auch anderen Menschen Frieden bringen. Mit meiner Musik, sagte ich mir, will ich der Welt zeigen, dass auch Menschen mit Albinismus ganz normale Menschen sind.
People with albinism are just like anyone else.
John Chiti erkämpft sich eine Musikkarriere. Immer wieder singt er vor, bis ihn ein Producer unter Vertrag nimmt. Seine teils selbst komponierten Lieder werden im Radio gespielt und stoßen auf Begeisterung. Lieder auch, die für soziale Anliegen und insbesondere die Rechte behinderter Menschen werben. Pure Verblüffung im Publikum dann, als John Chiti zum ersten Mal live auftritt. Verblüffung, die er bis heute erlebe, sagt er spöttisch lächelnd. Ein so guter Sänger mit weißer Haut? Unmöglich.
But when I start singing, they don't care. People don't care about my condition.
Sobald ich aber singe, ist den Menschen mein Aussehen plötzlich völlig egal. Sie beginnen zu tanzen, sie versinken in der Musik, deren Macht sich unwiderstehlich entfaltet. Gute Musik, wissen Sie, ist wie ein großes Fußballspiel. Sie eint Menschen und die vergessen plötzlich, welche Hautfarbe der andere hat und woher er kommt. Sie genießen einfach die Musik.
Say this, I am powerful.
I am powerful.
John Chitis Geschichte wurde für das Streaming-Portal Netflix verfilmt. Politiker suchen seine Gesellschaft. Er spannt sie vor den Karren seiner kleinen Selbsthilfeorganisation, der Albinismus-Stiftung Sambias. Eine Stiftung, die wie Chitis Lieder aufklärt. Über die tatsächlichen Ursachen von Albinismus, über Vorurteile und Mythen. Dutzende Menschen mit Albinismus, berichtet John Chiti, würden Jahr für Jahr ermordet in Sambia, weil man Teile ihres Körpers teuer verkaufen kann, als Zutat für magische Rituale. Chiti und seine Selbsthilfeorganisation suchen deshalb Menschen mit Albinismus und bieten ihnen Schutz an. Menschen, die versteckt in dunklen Hütten entlegener Dörfer leben oder in den Straßen der 2 Millionen Stadt Lusaka untertauchen, wie eine Zeit lang Susan.
Mr. John Chiti hat mich aus der Obdachlosigkeit geholt und mir ein Dach über dem Kopf besorgt. Er sagt dir ganz unverblümt, was du tun und was du nicht tun solltest. So wie ein fürsorglicher Vater oder eine Mutter. Ja, Mr. John Chiti ist für mich mein zweiter Vater.
Schau in den Spiegel, hat John Chiti zu Susan gesagt. Lerne dich selbst zu lieben.
Ich habe gelernt, mich selbst zu lieben. Deshalb setze ich meine Haut nicht mehr direkt der Sonne aus. Deshalb benutze ich Sonnencreme, wann immer ich sie ergattern kann. Ich trage einen Schirm und benutze sogar ein wenig Make-up. Und, oh Wunder, heute wirke ich auf viele Menschen selbstbewusst. Sogar Menschen, die mich früher mieden wie die Pest, suchen jetzt meine Nähe. Susan, du siehst schön aus. Ja, du bist wirklich schön.
Vieles hat sich geändert in Susans Leben. Sie wird jetzt auf Messen eingeladen und gelegentlich als Model gebucht. Doch tief in ihr nagt weiter das Gefühl, von anderen Menschen nicht als Mensch akzeptiert zu werden. Das Gefühl, für viele nur ein fremdartiges Wesen zu sein oder, noch schlimmer, ein seelenloser Körper, der viel Geld wert ist.
I remember my stepfather's sister who came from the village. She came to visit.
Ich weiß noch, wie vor vielen Jahren meine Stieftante aus ihrem Dorf nach Lusaka kam und zu meiner Stiefschwester sagte: "Weißt du was? Dein Vater hat viel Geld im Haus." Und sie deutete auf mich. Ich weiß es noch wie heute. Sie deutete auf mich und ich fragte mich: "Habe ich vielleicht Geld in der Tasche, das ich nicht sehe?"
Susan denkt oft an die kleine Jemima, der sie 2019 eine Hand abgeschnitten haben, um sie für tausende Dollar zu verkaufen. Jemimas Mutter Helen und ihr Sohn Jeremiah leben heute in Chongwe, einem Bezirk im Osten Lusakas, wo zwischen langen Reihen geduckter Betonhäuschen zahllose Kinder spielen. Sie leben in der Familie von Helens Onkel Bright, der selbst 5 Kinder hat. Ein selbstbewusst wirkender Mann um die 40, der als LKW-Fahrer gut verdient und ein recht geräumiges Eigenheim besitzt. Er wisse alles, sagt Bright, über den Anschlag auf seine Großnichte, verübt 2019 in einem entlegenen Dorf, wo die Familie Verwandte besuchte.
The guy went with the left arm. So where they went.
Die Männer verschwanden mit der linken Hand des Kindes. Dann aber sagte ihnen ihr Auftraggeber: "Ihr habt den falschen Arm gebracht, ich brauche den rechten." Und die Männer kamen zurück, um dem Kind auch noch die rechte Hand abzuschneiden.
Die Männer werden festgenommen. Wer sie beauftragt hat und ob sie je angeklagt und verurteilt werden, weiß auch Bright nicht. Helen, seine Nichte, ist eine nachdenklich und zugleich fröhlich wirkende junge Frau, die liebevoll den inzwischen 9-jährigen Sohn im Arm hält. Über ihre Tochter Jemima spricht Helen seltsam distanziert.
Als mir die Hebamme sagte, ich hätte ein Albino-Kind zur Welt gebracht, war das ein Schock für mich. Nein, ein Albino-Kind konnte ich nicht akzeptieren. Und die Reaktion der Familie war noch schlimmer.
Jemimas Vater verlässt seine Frau und
die Leute sagten: "Verkauf doch das Kind, dann hast du eine Menge Geld." Und ich empfand überhaupt keine Liebe für Jemima. Auch wegen der Leute, die mich völlig durcheinander brachten. "Dieses Kind ist eine Gefahr für dich." Nur Böses, sagten meine Familie und die Nachbarn über meine Tochter. Und wenn ich mit ihr auf dem Rücken zum Markt ging, zog ich ein Tuch über ihren Kopf. Dann konnten die Leute sie nicht sehen.
Seit dem Anschlag lebt die kleine Jemima nicht mehr bei der Mutter. Sie sei in einem Kloster, 25 Kilometer außerhalb Lusakas, untergebracht, erzählt Helen. Sie komme auch in den Ferien nicht nach Hause.
Wo meine Tochter jetzt ist, lebt sie sicher und beschützt. Hier in der Siedlung dagegen lauern alle möglichen Gefahren. Und ginge sie hier zur Schule, würde sie ständig diskriminiert und könnte sich nicht auf den Unterricht konzentrieren. Deshalb haben wir gesagt, Jemima ist besser aufgehoben dort, wo sie jetzt ist.
Erkenne Jemimas Schicksal, sagt später John Chitty. Er halte aber wenig davon, Kinder mit Albinismus in Behinderteninternaten zu kasernieren. Nach jahrelanger Isolation dort würden sie später erst recht nicht Fuß fassen im wirklichen Leben. Nein, sagt John Chitty, Menschen mit Albinismus dürften sich nicht wegducken. Sie müssten die Gesellschaft aufklären, aufklären, aufklären. Denn
the main problem is ignorance, and where there is ignorance, people begin to wonder.
Das Problem ist Unwissen. Ängstlich stellen die Menschen Fragen und glauben Gerüchten. Dem Gerücht etwa, Albinismus sei ansteckend wie eine Erkältung. Ein weiteres Kind der Angst ist Aberglaube. Menschen mit Albinismus seien keine echten Menschen. Sie hätten übernatürliche Kräfte. Ihr Körper sei Geld wert. Mit Hilfe bestimmter Körperteile von Menschen mit Albinismus nämlich, könne ein traditioneller Heiler, ein Hexendoktor, Menschen zu Reichtum verhelfen, zu politischer Macht, zur Heilung von eigentlich unheilbaren Krankheiten.
Nur wenige Ritualmorde würden aufgeklärt, sagt John Chitty. Viele Polizisten und sogar Staatsanwälte hätten Angst, von den dafür Verantwortlichen verhext zu werden. Vor der Hütte in Lusakas Stadtteil Chunga hat Naomi Tee gekocht. Sie und Rebecca hören zu, nicken, schütteln den Kopf. Das Reden überlassen sie Susan. die einmal plötzlich verstummt. Die blassblauen Augen scheinen noch weiter in die Ferne zu blicken als zuvor. Was sei ein Leben ohne die Gewissheit, als Mensch von einem anderen Menschen geliebt zu werden, fragt Susan leise und gibt auch gleich die Antwort.
Als ich klein war, sagte meine Mutter immer, Gott sei mein bester Freund. Ich solle ihm vertrauen, egal was mir passiere. Und genau das tue ich bis heute. Ich glaube, dass Gott für mich da ist. Und wenn die Zeit dafür kommt, wird er mich bei sich aufnehmen. Und alle meine Probleme sind gelöst.
Sie hofft also auf Geborgenheit im Jenseits. Dabei war sie es doch, die mich gestern zu John Mwanza geschickt hat, einem Freund, der trotz Albinismus das große Glück gefunden habe. Als ich John begegne, sitzt er vor seinem hellblau getünchten Häuschen, Kopf und Augen verschanzt hinter Sonnenbrille und rotem Schlapphut. Er wirkt verstört und misstrauisch.
Not everybody who calls you friend is your friend.
Nicht jeder, der sagt, er sei dein Freund, ist auch dein Freund. In Chibata im Osten Sambias zum Beispiel wurde vor kurzem ein Schreiner mit Albinismus in ein Haus gerufen. Er solle etwas reparieren. Kurz darauf fand man seine Leiche, ohne Arme und Beine, ohne Augen, Zunge und Geschlechtsteile.
Vor kurzem hat John, der einen Highschool-Abschluss besitzt, wieder mal einen Job als Lagerverwalter verloren, wegen seiner Sehbehinderung. Bitter schüttelt John den Kopf, als eine schlanke junge Frau aus der Hütte tritt, gekleidet in einen türkismelierten Wickelrock, bedruckt mit leuchtend roten Muscheln. Darüber ein weißes Top. Das zu Zöpfen geflochtene Haar verziert mit weißen Glasperlen. Eine Frau mit leuchtenden Augen, die liebevoll auf das 4 Monate alte Baby in ihrem Arm blickt und dann auf ihren sauertöpfisch dreinschauenden Mann. Sie legt ihm den Arm um die Schultern und schon beginnt John zu lächeln. Ernst und entschlossen blickt Emma Mwanza dann mich an.
Some people would ask questions like, how do you manage being a person?
Wie kannst du mit einem solchen Mann zusammen sein, haben mich die Leute gefragt. Wie kannst du mit ihm leben? Ich aber habe John schon immer akzeptiert. Ich liebe ihn. Ich kenne ihn seit langem. Was die Leute dazu sagen, ist mir egal.
It wasn't like that. I accepted everything.
Und wenn sie ein Kind mit Albinismus bekäme?
Warum sollte ich ein Kind, das so aussieht wie John, nicht akzeptieren? Das ist ein Problem nur für meine Schwestern. Die haben gesagt, oh, sie kann doch nicht einen solchen Kerl heiraten, weil was für Kinder würde sie mit ihm haben?
Wünscht sich Emma weitere Kinder?
Yes.
Als ich von John erzähle, schreckt die stille Naomi plötzlich aus ihrer Lethargie auf. Sie stellt ihren Tee hin, ihr Körper strafft sich, ihr gesünderes Auge sucht meinen Blick.
Johns Glück macht mir Hoffnung, dass auch ich irgendwann Liebe finde. Sein Glück gibt mir die Kraft zu glauben, dass es dort draußen Menschen gibt, die nicht auf deine Hautfarbe oder deine Behinderung schauen. Menschen, die ganz ohne Hintergedanken auch in dir einen Menschen sehen.
Susan blickt bitter lächelnd auf die ältere Schwester.
Wir Menschen mit Albinismus trauen niemandem, weder unserer Familie noch Freunden noch unserem Partner. Wissen Sie, ich habe mitbekommen, wie der Ehemann einer Frau mit Albinismus deren Körper für Rituale verwendete. Vor so etwas habe ich Angst. Ja, nur allzu gern wäre ich verheiratet und hätte Kinder mit meinem Mann. Aber da ist diese tief sitzende Angst in mir.
Immerhin, sagt Rebecca, haben wir uns. Ich habe euch und ihr habt mich.
Als ich die beiden zum ersten Mal sah, wusste ich gleich, mit diesen Mädchen finde ich Ruhe und Geborgenheit. Sie sind wie Schwestern für mich. Unser Verhältnis wird von Tag zu Tag enger. Und wenn draußen Leute fragen, seid ihr Schwestern oder Freundinnen, dann sagen wir Schwestern. So gut verstehen wir uns und helfen einander, wenn es einer von uns schlecht geht.
Sagt's und umarmt Susan, die nun etwas verlegen, aber selig lächelt. Den skeptisch tadelnden Blick einer über ihre Wäsche gebeugten Nachbarin scheinen die beiden gar nicht wahrzunehmen. Einander helfen, Das heißt für Susan, Naomi und Rebecca vor allem auch, sich in John Chitis Stiftung für Albinismus zu engagieren. Die meisten Sambier mit Albinismus sterben jung, sagt Naomi, an Hautkrebs. Wenige kennen die Gefahr, in der sie schweben. Sonnencreme ist bis heute schwer zu finden und extrem teuer. Vor kurzem hat Naomi ihre Freundin Beatrice verloren.
Es begann mit einer kleinen Wunde. Als die immer stärker juckte, ging Beatrice in die Ambulanz des Krankenhauses in Solvesi. Der Arzt dort öffnete die Wunde und sagte, sie solle nach einem Monat wiederkommen. Da war die Wunde schon deutlich größer geworden. Der Arzt aber wusch sie nur aus und gab der jungen Frau Paracetamol gegen die Schmerzen. Noch zwei Monate später hatte sich die Wunde schon tief ins Fleisch hineingefressen. Das Fleisch verfaulte geradezu. Jetzt erst schickte man Beatrice ins Universitätskrankenhaus in Lusaka. Oder genauer gesagt, wir fanden die Adresse des Krankenhauses auf Facebook und brachten Beatrice nach Lusaka. 3-4 Monate wurde sie hier behandelt. Aber es war zu spät. Als Beatrice starb, hinterließ sie ihren Mann und 4 Kinder. Das jüngste 2 Jahre alt.
Zum ersten Mal heute steigen Susan Tränen in die Augen. Menschen wie Beatrice und die kleine Jemima zu retten, sei das Wichtigste in ihrem Leben. Wichtiger als die eigene Tochter, deren Großmutter jederzeit sterben könne? Wichtiger als ein Schulabschluss, ohne den sie keinen Job findet, mit dem sie die Tochter ernähren kann? Susan beißt auf die Lippen.
If I concentrate on my education, if I let go of the albinism community and
würde ich mich auf meine Bildung konzentrieren, würden all die Menschen mit Albinismus hier mein Engagement verlieren. Diese Menschen aber brauchen mich. Erst wenn alle Menschen mit Albinismus in Sambia sicher leben, kann ich mich um meine Bildung kümmern.
Maybe I can now focus on my education.
Thomas Kroche mit seiner Reportage Susan kämpft. Ich bin Eberhard Schade, wir hören uns wieder.